Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute, die Sie jetzt hier hergekommen sind ins Zelthaus. Wir begrüßen auch alle Väter und Mütter, die jetzt oben im Übertragungssaal im Mutterhaus mit ihren kleinen Kindern sind, aber auch zuhören und Anteil nehmen und auch unsere Schwestern, die hier im Haus nebenan, im Haus Weitblick, die Bibelstunde gerne verfolgen. Jede einzelne Bibelstunde ist ja eine einzigartige Einladung, zu Jesus selber zu kommen und in Verbindung mit ihm zu treten, mit allem, was uns auf dem Herzen ist. Und wir sind sehr dankbar, dass heute Herr Dr. Kuttler mit seiner Frau zu uns gekommen sind, um uns diesen Namen groß zu machen, den Namen Jesus und was wir aus dieser Verbindung geschenkt bekommen, an jedem Tag. Und darum wollen wir auch jetzt zu Anfang ein Lied singen, das dazu einlädt: Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Sie finden das unter der Nummer 218 in Ihrem Buch. 218. Ja, Dr. Kuttler wird uns gleich Gottes Wort ja auslegen. Und er hat ein Thema gewählt, das Sie schon lesen können: Beten schafft Beziehung und Gelassenheit. Und es ist ja wirklich so, viele von uns wissen vieles von Jesus. Aber nur wenn wir unser Wissen zum Gebet machen, dann bekommen wir auch Gelassenheit. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber das würde ich schon mal auf jeden Fall sagen. Und wir wollen jetzt auch dieses Wissen um Jesus zum Gebet machen mit einem zweiten Lied und sagen: Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Die Nummer 43 in Ihrem Buch.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich wirklich außerordentlich, heute hier zu sein. Und als mich Schwester Barbara vor gut 3 Monaten angerufen hatte, dachte ich, sie hat sich verwählt, weil ich gedacht habe, ich, Bibelstunde nach Eitlingen, das ist ja fast schon wie wenn man den Olymp besteigt. Und da hatte ich noch nicht mal ein Examen in der Tasche. Und genau, umso mehr habe ich mich gefreut und umso aufregender war natürlich auch dieser Tag und diese Bibelstunde jetzt heute für mich. Ich bin jetzt zum allerersten Mal in Eitlingen außerhalb von Pfingsten und war ganz überrascht, dass man sogar hier im Mutterhaus parken kann. Ich wusste gar nicht, dass es Parkplätze gibt. Also Sie sehen, meine Pfingsterfahrungen hier in Eitlingen, die waren von tiefer Prägung und es war jetzt einfach schön, hier auch herzukommen. Für diejenigen von Ihnen, die bislang mich noch gar nicht gesehen haben und die überhaupt nicht wissen, wer ich eigentlich bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Friedemann Kuttler. Ich bin aufgewachsen in Backnang. Geboren bin ich hier im Schwarzwald in Calw. Aber nach 4 Jahren hat mein Vater eine Pfarrstelle in Backnang gekriegt und dann sind wir umgezogen. Als es dann zum Abitur ging und die Frage, was mache ich nach dem Abitur, war für mich erstmal klar, ich gehe zur Bundeswehr, aber was danach? Eins wusste ich, ich will nie im Leben Pfarrer werden. Also habe ich gedacht, Bub, lernst was Anständiges, studierst Jura. Das habe ich dann auch gemacht. Habe mein Jurastudium gemacht in Tübingen, habe mein Referendariat gemacht, habe dann noch im Kirchenrecht promoviert, daher auch der Doktor, kein theologischer, sondern ein juristischer Doktor. Und dann habe ich angefangen, in der Kanzlei in Schorndorf zu arbeiten. Wir waren 8 Anwälte, so ein regionaler Großplayer im Remstal. Und eigentlich war alles im Lot. Gehalt hat gestimmt und nach wenigen Monaten hat mein Seniorpartner zu mir gesagt: Herr Kuttler, Jetzt suchen Sie sich einfach mal ein paar zahlungskräftige Mandanten, denn die nächsten 40 Jahre sind Sie hier in unserer Kanzlei. Ein echter Ritterschlag für einen jungen Anwalt, aber mir ist unglaublich übel geworden. Das war wie, wenn mir jemand in die Magengrube schlägt und da dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt hier einfach nicht. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was ist eigentlich das, was mir hier nicht passt? Ist es die Kanzlei? Ist es die Stimmung? Und da habe ich irgendwie gemerkt, diese Anwaltstätigkeit, die befriedigt mich einfach nicht. Ich kann es kaum erwarten, abends heimzugehen und irgendwie Jugendarbeit zu machen oder Schülerfreizeiten, da war ich motiviert. Aber Arbeit, und dann dachte ich, 40 Jahre so durchquälen, nee, irgendwie, da fehlt irgendwas. Und dann habe ich mich im Internet immer wieder dabei erwischt, wie ich gegoogelt habe, Pfarrer ohne Studium. Das gibt es ja in Württemberg und dann dachte ich, ja, das wär's doch hier ohne Studium, so schnell Bleiche. Aber ich war mir einfach nicht sicher und dann war irgendwie klar, ich muss irgendwas anderes machen, was nicht juristisch ist. Und dann habe ich gebetet und habe mit Gott so einen kleinen Deal gemacht und habe gesagt, lieber Gott, wenn du willst, dass ich Pfarrer werde, dann musst du jetzt was machen. Und zwar, ich werde jetzt alle meine Freunde fragen, die ich habe, ob ich Theologie studieren soll, ob ich Pfarrer werden soll. Und wenn ein einziger sagt, du spinnst, dann lasse ich es. Ja, dann vergessen wir das. Dann bleibe ich Anwalt und quäle mich halt durch. Und dann habe ich gedacht, so clever wie ich eigentlich bin, fange ich doch mal mit meinen nicht-christlichen Freunden an. Den Freunden, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und da dachte ich dann wieder, Gott hat wirklich Humor. Weil das waren die schlimmsten von allen. Als ich die gefragt habe, was sagt er denn da dazu, kam die Antwort, wer wenn nicht du, darauf warte ich schon lange, wenn du deine Motivation verlierst, komm zu mir, ich motiviere dich wieder neu. Und das von einem Nichtchristen gesagt zu bekommen, dass man Pfarrer werden will, das war schon heftig. Und dann irgendwann habe ich dann resigniert und habe gesagt, okay, lieber Gott, du hast gewonnen. Habe dann in meiner Kanzlei Bescheid gesagt, dass ich aufhöre. Und ab diesem Moment hatte ich einen ganz großen, tiefen Frieden in meinem Herz und habe gewusst, ich mache das Richtige. Und diesen Frieden habe ich bis heute, bis hier jetzt nicht verloren. Und so habe ich angefangen, dann Theologie zu studieren, zuerst in Neuendettelsau, da habe ich dann auch meine Frau kennengelernt, dann in Tübingen, in Leipzig und habe jetzt im Juli Examen gemacht, zusammen mit meiner Frau. Und wir sind jetzt beide Vikare im Kirchenbezirk in Crailsheim, also in der Hohenlohe, und sind jetzt da von heute her hergefahren. So viel in aller Kürze zu meiner Person. Und bevor wir jetzt mit unserer Bibelarbeit beginnen, möchte ich gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du weißt, wo wir herkommen. Danke, dass du weißt, was wir mitbringen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir alles loslassen können, was wir mitbringen an Freude und Leid. Und nimm du alles weg, was uns hindert, uns jetzt ganz auf dich auszurichten. Öffne du unsere Herzen, mach du unseren Verstand weit. Berühre du uns da, wo wir es gerade brauchen. Und führ du uns dahin, wo du uns haben möchtest. Rede du jetzt zu uns. Danke, dass du hier bist. Und lass du deinen Heiligen Geist wirken in dieser Stunde. Amen. Den Text, den wir heute miteinander bedenken wollen, steht im Philipperbrief und zwar im ersten Kapitel. Und auch wenn der Philipperbrief nur 4 Kapitel hat, so stellt der kleine Brief doch eine sehr große Besonderheit dar in den paulinischen Briefen. Und zwar ist es der Brief, in dem Paulus am persönlichsten schreibt. Man spürt Paulus so richtig ab, dass ihm die Philipper am Herzen liegen und wie er an ihrem Ergehen Anteil nimmt. Paulus betet für seine Philipper und trotz großer Entfernung ist er ihnen ganz nah. Ich lese jetzt aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue,
in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an der Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes.
Paulus schreibt an die Philipper aus seiner Gefangenschaft. Wir lesen das in Vers 14, dass Paulus ja jetzt hier im Gefängnis sitzt. Und Paulus hat die Gemeinde in Philippi selber gegründet. Auf einer Reise so ungefähr 49 nach Christus. Und die Berichte von den Gemeindegründungen lesen wir in Apostelgeschichte 16 mit Lydia und Paulus und Silas im Gefängnis. Die Philippergemeinde ist für Paulus eine sehr bekannte Gemeinde deswegen. Und er schreibt diesen Brief an Leute, die er kennt. Ganz im Gegensatz beispielsweise zum Römerbrief, wo er diese Gemeinde noch nicht kennt. Paulus hat die ersten Schritte dieser Gemeinde miterlebt und er hat diese Gemeinde aufwachsen sehen wie ein kleines Kind und so liegt es ihm auch sehr am Herzen. Unser Text steht am Beginn des Philipperbriefes und gibt so einen ersten Einblick und Ausblick in das, was Paulus später noch genauer schreiben wird. Aber dieser erste Einblick, dieser erste Ausblick enthält schon alle wichtigen Punkte, auf die es Paulus im weiteren Verlauf des Philipperbriefes ankommt. Ich habe die Punkte mal etwas thematisch geordnet. Es geht darum, in Vers 3, 4 und 5, Danken verbindet. In Vers 4b, die ehrliche Freude. Dann im unvollendeten gelassen Vertrauen. Gestärkt im Glauben und Freude im Herzen. Bitten verbindet. Und der Abschluss, das Ziel unseres Lebens. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Paulus beginnt seinen Brief mit einführenden Worten, ich danke meinem Gott. Paulus sitzt im Gefängnis und hat dort sicher nichts zu lachen und beginnt den inhaltlichen Teil seines Briefes mit, ich danke meinem Gott. Paulus beginnt nicht mit einem Wehklagen über seine Situation, sondern Paulus dankt Gott. Interessant ist auch, dass er Gott nicht dankt für die Philipper an sich, sondern er dankt für ihre Gemeinschaft am Evangelium. Er dankt für ihre Gemeinschaft am Heil. Wenn Paulus oder wir danken, dann setzt das immer eine Tat eines anderen voraus. Dank ist immer nur Reaktion. Wir danken einander nicht, um etwas zu bekommen, sondern wir danken, weil wir bereits etwas bekommen haben, das wir nicht einfordern können. Unser Dank an andere Menschen und an Gott setzt also eine Tat oder eine Aktion dieser Menschen oder Gottes voraus. Meine kleinen Neffen und Nichten werden gerade wie alle kleinen Kinder darin geschult, sich zu bedanken, wenn man etwas bekommt. Das Motto lautet, erster Lutscher, dann der Dank. Aber manchmal neigen wir auch so dazu, dass wir diese Reaktionsweise vergessen und verwechseln die Reihenfolge. Und dann kann es uns passieren, dass wir sagen, danke, dass du mir gleich einen Lutscher schenkst. Aber das ist kein Dank, sondern das Einfordern einer Tat, die unsere eigenen Wünsche befriedigen soll.
Und durch diesen falschen Dank machen wir unsere Dankbarkeit zu einer knallharten Forderung. Paulus aber dankt Gott, weil er von der Tat Gottes so ergriffen ist und immer noch tief berührt, dass Gott Menschen in den Gemeinden in Philippi den Glauben an Jesus Christus geschenkt hat. Ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Gott schenkt den Philippern Glaube und Anteil am Evangelium, am Heil. Und obwohl die Philipper sehr viel für Paulus tun, sie schicken ihm immer wieder Dinge ins Gefängnis. Alles, was Paulus braucht, schicken sie ihm ins Gefängnis. Aber dafür dankt Paulus erst einmal nicht. Paulus geht es um das Wesentliche, um das Wichtigste überhaupt, nämlich der Dank an Gott für den Anteil am Heil der Philipper. Gott hat seine Philipper erlöst und Gott hat sie in eine Gemeinschaft mit ihm gestellt. Wenn wir uns jetzt Vers 5 noch einmal genauer betrachten, dann fällt auf, dass Luther Gemeinschaft am Evangelium übersetzt hat. Und damit wird, wie dies im griechischen Urtext beschrieben ist, nicht eine Gemeinschaft des Paulus mit den Philippern im oder mit dem Evangelium beschrieben, sondern es geht hier um die Anteilhabe. Und diese Wendung der Anteilhabe benutzt Paulus auch beispielsweise im Römerbrief, wo er die Funktion der Taufe beschreibt. Auch darin, in dieser Taufbeschreibung im Römerbrief, geht es um die Anteilhabe am Heil und nicht irgendwas mit oder in der Taufe. Aber der Grund des Dankens ist für Paulus als die große Tat Gottes an den Philippern. Wenn wir nun noch einmal zurückgehen zu Beginn unseres Textes, schreibt Paulus, ich danke meinem Gott. Manchmal schreibt Paulus auch, oder öfter, ich danke Gott. Aber hier sagt Paulus ganz ausdrücklich, meinem Gott. Paulus verwendet diese Eingangsformel, diese Dankesformel ganz selten, aber ganz bewusst. Wir finden das an Anfängen der Briefe und er benutzt es immer dann, wenn er für den Glauben und die Anteilhabe am Evangelium derer dankt, denen er schreibt. Paulus verwendet den Ausdruck meinem Dank nicht, um zu sagen, dass es sein Gott ist und nicht der Gott aller anderen. Nein, es geht ihm vielmehr darum, dass er durch diese Wendung meinem Gott sein inniges Verhältnis zu Gott ausdrückt. Ein Gottesverhältnis, das tief geprägt ist von Glauben, Vertrauen und dem Wunsch, in ständiger Verbindung und Beziehung mit Gott zu stehen. Und in dieses innige Verhältnis zwischen ihm und Gott bezieht Paulus die Philipper durch seinen Dank nun mit ein. Paulus hat die Philipper im Herzen und fühlt sich ihnen ganz nah, obwohl er hunderte von Kilometern weit weg ist. Und diese Nähe bringt er zum Ausdruck. In Vers 3 schreibt Paulus, so oft ich euer gedenke. Aber Paulus denkt nicht nur an die Philipper. Nein, er geht weiter und schreibt, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit in allen meinen Gebeten für euch alle tue. Paulus bleibt nicht beim Denken stehen, sondern er geht zum Beten über. Denn Paulus weiß ganz genau, dass ein an die Philipper denken allein ohne Gebet völlig folgenlos ist. Erst durch das Beten für die Philipper wird das Folgen haben für diese Philipper. Und so, wie ich diesen Text lese, scheint es so, als ob die Philipper ein sehr fester Gebetsbestandteil des Gebetes Paulus sind. Paulus hat die Philipper im Herzen und es brennt ihm auf der Seele, für sie zu beten und zu danken. Danken verbindet. Das Danken ist unsere Antwort auf das, was wir bekommen. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann erwartet unser Gegenüber keine Gegenleistung. Als Schwaben fällt es uns oft schwer, nichts dem anderen zu tun, weil wir was geschenkt bekommen. Aber wie ist es an unserem Geburtstag? Wir bekommen alle das ein oder andere Geschenk geschenkt. Und was haben wir für dieses Geschenk geleistet? Nichts. Selbst unsere Geburt lief ganz ohne unser Zutun ab. Der ein oder andere von uns wird sich vielleicht noch etwas gewehrt haben, aber letztendlich war er dann auch draußen, ohne dass er irgendwas getan hat. Und dennoch, obwohl wir nichts getan haben, bekommen wir ein Geschenk jeden Tag, an dem wir Geburtstag haben. Und die Menschen, die uns ein Geschenk schenken, drücken dadurch ihre persönliche Beziehung zu uns aus. Sie schenken uns etwas, weil sie uns lieb haben. Durch diese Geschenke sehen wir, wie wichtig wir dem Schenker sind. Und wir reagieren mit Dankbarkeit. Der Schenker will mit seinem Geschenk die gute Beziehung zwischen uns pflegen und fördern. Und mit unserer Dankbarkeit und unserem Danken reagieren wir auf das Geschenk und spüren eine innere Nähe und Zuneigung zu dem, der uns etwas schenkt. Wir fühlen uns mit ihm verbunden. Und so ist das auch bei Paulus. Wenn Paulus hier Gott dankt, dann ist das auch Ausdruck seiner Verbundenheit mit Gott. Es ist für ihn keinesfalls selbstverständlich, dass Gott handelt, dass Gott Glauben schenkt und etwas mit Menschen zu tun haben will. Paulus kann Gott nur danken. Aber gerade in dieser Dankbarkeit entsteht eine immer festere Verbindung, eine Nähe, eine Zuneigung. Nicht nur Paulus erlebt das, auch wir erleben das, wenn wir danken. Wenn wir jemand von Herzen dankbar sind, dann spüren wir auch eine ganz vertraute Nähe zu dieser Person. Und in Bezug auf Gott merke ich selbst diese wachsende Verbindung und Nähe, wenn ich mich daran erinnere, was Gott in meinem Leben schon bewirkt hat. Wo wäre ich gelandet, wenn alles so gekommen wäre, wie ich das geplant hatte? Nicht auszudenken. Aber das mit dem Danken, das ist ja so eine Sache. Wenn Dank von ganzem Herzen kommt, dann baut dieser Dank Beziehungen und Brücken. Bei kleinen Kindern hört man die Eltern dann oft sagen, nachdem die Kinder etwas geschenkt bekommen haben, und, wie sagt man? Das Danken wird dadurch zur Pflicht und jeder merkt schnell, was hinter diesem Dank eigentlich steckt. Ein Dank, der nur als Pflichtgefühl kommt, zeigt, dass man weiß, was sich gehört, aber dabei bleibt es dann auch. Für Paulus ist aber dieser Dank überhaupt kein Pflichtgefühl, sondern Ausdruck einer tiefen inneren Freude. Und ich tue dieses Gebet mit Freuden, schreibt er. Es ist Paulus ein richtiges Herzensanliegen, für die Philipper und deren Heil zu danken. Es sind seine Philipper, für die er dankt und bei denen ihm das Herz aufgeht. Und diese Freude des Paulus, die kann ich gut nachvollziehen. Denn ich kann Paulus diese Freude richtig abspüren. Ich habe vorher ja schon berichtet, dass ich in der Schülerarbeit aktiv war. Und ich habe in den letzten 13 Jahren für die SMD-Schülerarbeit sehr viele Freizeiten veranstaltet. Freizeiten, in denen Schülerinnen und Schüler eingeladen wurden zu einem Leben mit Jesus. Und es war die Möglichkeit, viele Schülerinnen und Schüler ein Stück ihres Lebens und Glaubensweges zu begleiten. Aber mit einem Schüler, da hatte ich so meine Mühen. Das war ein richtiger Lausbub und viele Mitarbeiter und vor allem seine Lehrer kamen einfach nicht mit ihm klar. Der hatte es so richtig faustdick hinter den Ohren, aber in seinem Innern, da war er ein ganz lieber Kerl. Aber in der Schule hat er das überhaupt niemand gezeigt und bei Freizeiten nur sehr ausgewählten Mitarbeitern. Ich fuhr also mit ihm jahrelang auf Faschingsfreizeit und Jahr für Jahr hatte ich so meine liebe Not und Mühe mit ihm. Es war die Faschingsfreizeit dann 2009, da habe ich den eingeladen und habe gesagt, wie wär's, wenn du mit mir im Sommer nochmal auf Freizeit fährst. Ich konnte ihn dann überreden, mitzukommen und er kam dann mit. Und auf dieser Sommerfreizeit in England kam es am Abend, der so der geplante Freizeithöhepunkt war, zu einem für ihn entscheidenden Erlebnis. Wir spielten uns als Freizeitgruppe gegenseitig das Markus-Evangelium als eine Art Theater vor. Und es war unglaublich, welche Wirkung diese Aufführung der biblischen Texte auf die Schülerinnen und Schüler hatte. Und am Ende des Abends habe ich die Schülerinnen und Schüler eingeladen, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und tief berührt vom Markus-Evangelium saß der Junge nun im Raum und man sah ihm an, dass ihn etwas beschäftigte. Er blieb den ganzen Abend auf seinem Platz sitzen, aber irgendwas war mit ihm passiert. Am nächsten Tag machten wir eine Wanderung und plötzlich lief dieser Junge neben mir und fing wie von nichts an, mit mir zu reden und fragte mich, was muss ich eigentlich machen, um Jesus mein Leben zu übergeben? Ich war total überrascht und natürlich sehr tief berührt von dieser Frage, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass mich auf einer netten Wanderung jemand anspricht und eine solche Frage fragt. Was muss ich eigentlich machen, um Jesus mein Leben zu übergeben? Ich hatte mit allen Fragen gerechnet, aber nicht mit dieser. Den Rest der Wanderung verbrachten wir damit, alle Fragen über Jesus und Glauben miteinander zu besprechen. Und am Ende der Wanderung sagte ich dann zu ihm, denk gut drüber nach, ob du das willst, Jesus dein Leben zu übergeben. Und wenn ja, dann komm einfach wieder. Man merkte, dass es in ihm arbeitete und er hin und her schwankte. Eigentlich wollte er sein Leben Jesus übergeben, aber so ganz überzeugt war er dann auch wieder nicht. Als er an diesem Tag ging, hatte ich so ein Gefühl im Bauch, dass auf dieser Freizeit noch irgendwas bei ihm passieren würde. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass er schon am nächsten Tag wiederkam und sagte, ich will es machen, und zwar jetzt, und jetzt beten wir. Da war ich ganz schön sprachlos, aber sehr glücklich. Gemeinsam beteten wir und übergaben Jesus sein Leben. Und es war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben, dies mitzuerleben. Mitzuerleben, wie jemand sein Leben Jesus übergibt. Und ab diesem Tag war der Junge nicht mehr der, der er vorher war. Und es ist für mich ein Geschenk, mitzuerleben, wie dieser Junge sich entwickelt hat durch die Veränderung mit Jesus. Und ich glaube, dass Paulus das Gleiche bei seinen Philippern erlebt hat. Und wenn ich heute sehe, was Gott aus diesem Jungen gemacht hat, der immer noch für Jesus brennt und der jetzt selber Schülerfreizeiten veranstaltet, dann kann ich nur unsere Verse sagen, ich danke meinem Gott, so oft ich deiner gedenke, für deine Gemeinschaft im Evangelium. Gott wirkt den Menschen und schenkt ihnen ein neues Leben, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Gott wirkt in Menschen, die andere Menschen schon lange aufgegeben haben, wo andere resigniert haben. Und das ist doch unfassbar genial. Das größte Geschenk, wenn man miterleben darf, dass und wie Gott Menschen verändert. Vielleicht haben wir das auch am eigenen Leib schon miterlebt, wie Gott uns verändert, Tag für Tag und immer wieder neu. Aber die Freude daran, dass Menschen zu Gott kommen, schafft in mir selbst eine tiefe Dankbarkeit. Gott verändert Menschen. Er verändert sie und mich immer wieder neu. Und ich kann nur Danke sagen für dieses Wirken Gottes. Die Freude und die Dankbarkeit des Paulus, dass die Philipper Anteil am Heil haben, markiert so den Anfang unseres Textes. Paulus weiß, dass die Philipper ihr Leben als Christen leben, aber er weiß auch, dass die Philipper, wie auch wir, immer wieder Anfechtungen ausgesetzt sind, die uns von Gott wegbringen. Gerade weil Paulus um die Fehlbarkeit der Philipper weiß, macht er ihnen gleich zu Beginn seines Briefes deutlich, wer eigentlich alles vollbringt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Gott hat angefangen, in den Philippern zu wirken. Der Anfang ist gemacht und nun wird Gott die Philipper auch weiterführen bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Beim ersten Lesen dachte ich, das ist ja super, aber dann habe ich mich doch gefragt, was Paulus hier eigentlich genau meint und was das auch für uns bedeutet, wenn Paulus guter Zuversicht ist. Wenn Paulus guter Zuversicht ist, dann ist das nicht die Formulierung einer bloßen Hoffnung. Nein, Zuversicht ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Paulus ist sich absolut sicher, dass Gott sein Werk an und in uns Menschen vollendet. Und im Griechischen steht hier ein Verb, mit dem zum Ausdruck gebracht werden soll, dass etwas zu einem Ende, zu einem Ziel gebracht werden soll, dass etwas fertiggestellt werden soll. Gott bringt sein Werk an den Philippern und an uns zum Ziel. Und das bedeutet aber auch, dass Gott ein Ziel mit uns hat. Immer wieder erlebe ich Menschen die im christlichen Bereich engagiert sind, wie sie traurig und entmutigt sind. Von dem, was sie machen, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Nur weil eine Evangelisation nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, oder eine Freizeit eben nicht den Effekt hat, den wir uns erhoffen, oder in unserer Gemeinde es einfach nur mühsam vorangeht. Da fangen wir manchmal an, uns zu entmutigen zu lassen. Warum? Wir lassen uns nämlich nur deshalb entmutigen, weil wir oft meinen, dass ein geistlicher Aufbruch oder ein Gemeindeaufbau ganz eng mit uns und unserem Tun zusammenhängt. Aber ebenso, wie wir nichts tun können, dass Menschen zum Glauben kommen, so können wir aus uns heraus auch nichts tun, dass etwas wächst im Reich Gottes. Paulus sieht seine Verkündigung auch nicht als maßgeblich dafür an, dass Menschen zum Glauben kommen. Paulus dankt nämlich nicht dafür, dass die Philipper durch ihn zum Glauben gekommen sind und wegen ihm Gemeinschaft am Evangelium haben. Nein, Paulus weiß ganz genau, wessen Verdienst und Werk dies ist, nämlich Gottes Werk und Verdienst. Und so ist es auch Gottes Werk, zu dem er uns gebraucht. Gott allein schenkt Glauben und führt zum Glauben. Er gebraucht uns dabei, um sein Werk zu beginnen, fortzuführen oder zu vollenden. Aber dass es ausschließlich an uns liegt, dass etwas gelingt oder nicht, das ist ein Irrtum. Ich war viele Jahre im EC in Backnang aktiv und vor einigen Jahren haben wir eine Jugendevangelisation Ich Glaub's veranstaltet. Es war wirklich eine geniale Woche, wir haben viel erlebt, aber am Ende trat bei vielen im EC eine tiefe Enttäuschung und Ernüchterung ein. Niemand, absolut niemand hat sich bekehrt. Vieles, was wir in dieser Woche gemacht haben, wurde dann kritisiert und in Zweifel gezogen. Aber wenn ich mir unseren Text dann anschaue, dann frage ich mich, wo diese Enttäuschung und Verzweiflung eigentlich herkommt. Denn darin bin auch ich fester Zuversicht, dass Gott in, durch und vor allem trotz uns und trotz dem, was wir tun, angefangen hat, sein Werk und auch vollenden wird. Und wo wir auf Jesus Christus hinweisen, wo wir diese Saat ausstreuen, da wird sie nicht leer zurückkommen. Da fängt Gott an, sein Reich zu bauen. Aber wir haben oft das Problem, dass wir viel aussäen, aber wir sehen nichts davon. Wir säen unglaublich viel und doch kann es sein, dass wir jahrelang nicht sehen, was daraus geworden ist. Heute hier in Aidlingen, ich habe vorhin gesagt, ich war ja oft beim Pfingstjugendtreffen hier. Und wie viel Segen geht von diesem Treffen jedes Jahr aus? Ich selbst kann nicht mehr zählen, wie oft ich schon hier war an Pfingsten. Und jedes Mal war es für mich ein großer Segen. Aber der Segen, der mir hier aus Aidlingen widerfahren ist, der war nicht messbar nach außen hin. Denn ich gehörte nicht zu denen, die sich hier in Aidlingen bekehrt haben. Ich war nicht der, bei dem man sehen konnte, wie viel Segen gleich in die Tat, in die Frucht, in das Leben mit Jesus übertragen wurde. Ich war einer von denen, die kamen und froh wieder gegangen sind. Und wahrscheinlich haben die Schwestern hier nichts mitgekriegt davon. Wir Schwaben, wir sind ja eine sehr leistungsorientierte Volksgruppe. Und wenn wir etwas machen, dann wollen wir es auch sehen. Und wir wollen sehen, was am Ende bei rauskommt. Wir bauen unsere Häuser und freuen uns, wenn wir etwas geschafft haben. Aber was wir nicht mögen ist, wenn es nicht so läuft, wie wir das gedacht haben und wie wir das wollen. Oder wenn jemand einfach seine Hände in den Schoß legt. Aber vielleicht ist dieser Text für uns Schwaben genau das Richtige. Eine gute Anweisung für uns. Ich bin ja noch sehr jung und tatkräftig, aber es ist trotzdem für mich entspannend zu wissen, dass es Gott ist, der das Werk beginnt und vor allem vollendet. Es ist in seiner Verantwortung und ich darf daran mithelfen, wo und wann er will. Steht nicht in meiner Verantwortung, ob die Jugendarbeit in meiner Gemeinde blüht oder nicht, oder ob durch meine Predigt jemand zum Glauben kommt oder nicht. Wenn Gott will, dann kann er, muss aber nicht, und vor allem, er kann auch trotz mir. Umso schöner ist es doch, dass wir wissen und fester Zuversicht sein können, dass Gott sein Werk zu einem Ende bringt. Gott vollendet sein Werk und daran wird sich nichts ändern. Diese Mentalität, alles selber schaffen zu wollen, habe ich auf kuriose Weise erst vor kurzem erlebt. Bis zu meinem Vikariatsbeginn war ich Kirchengemeinderat noch in Backnang und viele aus dem Kirchengemeinderat waren sehr engagiert. Und wir haben viel geschafft. Zunächst haben wir die Jugendarbeit Stück für Stück wieder aufgebaut und dann wollten wir uns andere Schwerpunkte des Gemeindeaufbaus setzen. Und in einer Sitzung zogen wir dann ein Fazit, einen Ausblick und eine gute Diskussion war im Gange. Da mein Herz für Gemeindeaufbau schlägt, machte ich einen weiteren Vorschlag. Es ging, so meine Erinnerung, um die Konfi-Elternarbeit und es war breite Zustimmung im Raum und eine gute Stimmung. Unsere Pfarrerin signalisierte sofort große Bereitschaft, dies angehen zu wollen. Und da rief plötzlich eine Kirchengemeinderätin, die nichts mit der Konfi-Elternarbeit zu tun hatte, völlig verzweifelt aus: Also das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Ein Satz, den wir in unseren Gemeinden zu oft, aber manchmal auch zu wenig hören. Wir hören ihn zu oft, weil es in unseren Gemeinden Menschen gibt, die sich bis an die Grenzen ihrer Kräfte und Belastbarkeit engagieren. Und das ist gut und wichtig, dass wir solche Menschen haben, die sich engagieren. Aber ich merke, wie manche Mitarbeiter auch ausgebrannt sind und einfach nicht mehr können. Aufgaben, die nicht für sie bestimmt waren, überfordern sie. Und auf diese Menschen müssen wir sehr gut achten, sie fürsorglich begleiten. Aber eben in diesen Momenten hören wir diesen Satz auch zu wenig. Und zwar in dieser Weise: Jesus, das kann ich nicht auch noch machen. Jetzt mach du. Jesus, mach du. Wir haben so einen großen Gott, und wenn nicht ihm, können wir unsere Anliegen und unsere Verantwortung abgeben. Gott beim Wort nehmen und ihn machen lassen. Und es ist doch gut und wirklich entspannend zu wissen und dass wir das auch am eigenen Leib erfahren dürfen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Paulus, der sitzt im Gefängnis und trotzdem wächst das Reich Gottes weiter. Und Paulus kann im Gefängnis nichts tun, außer die Hände in den Schoß legen und beten. Er legt die Hände in den Schoß und betet und dankt und bittet für seine Gemeinden. Und auch als er mit Silas im Gefängnis sitzt, auch in Philippi, fängt er an zu beten. Und so wie es für meine Kirchengemeinderatskollegin hilfreich gewesen wäre, nicht zu denken, alles alleine machen zu müssen, sondern einfach mal die Hände zum Gebet in den Schoß zu legen. Das würde uns immer wieder gut tun. Wir haben viel Aktivität in unseren Gemeinden und wir haben so viele schöne, lebendige Gemeinden, für die wir danken können. Aber diese Aktivität birgt auch immer wieder die Gefahr, dass es uns passieren kann, dass wir das Beten vernachlässigen, weil wir unsere geschäftigen Hände nicht mehr zum Gebet in den Schoß legen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. In unserem ganzen Unvollendetsein bei uns selbst, in unseren Gemeinden oder unseren Beziehungen können wir gelassen werden, weil wir Vertrauen, ja sogar fester Zuversicht sind. Gott kennt all unsere Baustellen in unserem Leben und unseren Gemeinden und er kennt auch die Baustellen in unseren Beziehungen. Aber er kümmert sich auch darum. Und Gott gerade in diesen Baustellen zu vertrauen heißt, ihn machen zu lassen. Gerade wenn es uns schwerfällt, loszulassen und diese Dinge abzugeben, sollten wir die Hände in den Schoß legen zum Gebet und fester Zuversicht sein. Und Gott wirkt auch in uns sein gutes Werk und er weiß auch, dass wir es in unserem unvollendeten Sein brauchen, dass wir etwas sehen von dem, was wir ausgesät haben. Und so wie ich bei diesem Jungen etwas sehen durfte, so gibt es bei uns sicher viele Erlebnisse, wo wir schon etwas sehen durften, wo Gott gewirkt hat, wo wir eine tiefe Freude dafür im Herzen haben, so wie Paulus bei seinen Philippern. Erlebnisse, die uns sehr stark gestärkt haben und die uns freuen. Und ich möchte Sie jetzt einfach kurz bitten, dass Sie kurz darüber nachdenken, ob Sie solche Situationen schon konkret erlebt haben, wo Sie Gottes Wirken so erlebt haben und diese tiefe Freude im Herzen gespürt haben. Und ich darf Sie jetzt bitten, es ist vielleicht ungewöhnlich für eine Bibelstunde, aber dass Sie sich einfach kurz mit Ihrem Nachbarn, sofern Sie einen Sitznachbarn haben, 2 Minuten austauschen und sich gegenseitig kurz erzählen, welche schöne Erlebnisse Sie mit Gott erfahren haben. Vielleicht auch, wie Sie erleben konnten, wie Menschen zum Glauben kamen. 2 Minuten einfach ganz kurz mit Ihrem Sitznachbarn, was Ihnen spontan einfällt. Also wenn ich das so sehe, wie Sie sich angeregt austauschen, da kann man ja wirklich nur die Freude ins Herz bekommen von dem, was Sie sich erzählt haben und was ich jetzt noch nicht mal weiß, aber nur an Ihren Gesichtern und an Ihrem Strahlen und Ihrem Lachen sehe. Da kann man doch einfach nur gestärkt im Glauben und Freude im Herzen haben. Und sind das nicht ermutigende Geschichten, die Sie sich gerade erzählt haben, wo wir doch etwas sehen von dem, was ausgesät wurde? Paulus verlangt nach den Philippern von ganzem Herzen. Es ist die tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seinen geliebten Philippern. Es ist die Liebe Jesu Christi, die hier im Vordergrund steht. Und diese echte Liebe sehnt sich nach einer echten Gemeinschaft. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft ist keine eigennützige Sehnsucht oder eigennützige Liebe des Menschen, sondern eine, die aus der Liebe Christi kommt, die uneigennützig, sehnsüchtig auf echte Gemeinschaft baut. Und wenn Paulus das jetzt sagt, ich sehne mich von Herzensgrund nach euch, dann lesen wir da auch Galater 2,20 mit. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Weil Christus in mir lebt, kann ich auch wie Christus lieben und eine echte Gemeinschaft herbeisehnen, eine Gemeinschaft in Jesus Christus. Viele Menschen in unserem Land sehnen sich nach Liebe und Geborgenheit und nach Gemeinschaft. Sie sehnen sich nach echter Liebe und inniger Gemeinschaft. Aber sie finden sie oft nicht in ihren Beziehungen. Vereinsamung im Alter, Anonymität in unseren Städten, keiner weiß mehr, wer der andere ist. Echte Liebe und innige Gemeinschaft werden in Beziehungen auf rein sexueller Ebene gesucht und nicht gefunden. Aber der Wunsch nach echter Liebe und inniger Gemeinschaft bleibt. Und so zerbrechen Beziehungen, zerbrechen Menschen an dieser Suche ohne Ergebnis. Und dann sagen viele Menschen, echte Liebe, die gibt es sowieso nicht mehr. Liebe auf Zeit, und wenn es eng wird, dann war es eben nicht die wahre Liebe und man geht wieder seiner Wege. Und die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft und tiefer inniger Liebe bleibt. Und nachdem ich nun jahrelang hier beim Pfingsttreffen war, habe ich mich gefragt, woran liegt es denn eigentlich, dass hier an Pfingsten Tausende von Jugendlichen herströmen? Und ich glaube, dass auch ein Punkt ist, diese Gemeinschaft und Liebe, die hier herrscht. Schwestern, die einen immer fröhlich anlachen, denen man abspürt, dass sie sich freuen, dass man hier ist, auch wenn es Tausende sind. Und in diesem Lachen und diesem Freuen ist etwas spürbar, das sonst in unserer Umgebung nicht so spürbar ist. Nämlich die erlebte Liebe Jesu, die durch sie hier durchwirkt. Und es ist eben diese wohltuende Gemeinschaft in und durch Jesus Christus, die Paulus herbeisehnt. Und die viele junge Menschen hier herbeisehen und deswegen auch nach Eidlingen kommen, weil hier eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre herrscht und sie das finden, was sie vielleicht sonst nicht finden. Paulus hat die Philipper im Herzen und er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Und die Frage ist doch immer wieder die, lassen auch wir uns immer wieder von der Liebe Christi anstecken, unser Herzensverlangen wecken nach Gemeinschaft mit Menschen, die um uns herum leben und die diese Liebe so dringend brauchen. Ein Lächeln, ein Grüßen und schon geht für manche Leute die Sonne auf. Wenn Sie pendeln oder wenn Sie irgendwie mal mit dem Bus fahren, grüßen Sie mal den Busfahrer am Anfang der Fahrt und bedanken Sie sich am Ende der Fahrt, wenn es nur eine Station war beim Busfahrer für die Fahrt. Da sehen Sie ein Auto, der guckt wie ein Auto. Das erwartet er nicht, dass sich jemand bei ihm bedankt. Aber das sind eben diese Momente, wo diese tiefe, innige Gemeinschaft, diese Liebe Christi zum Vorschein kommt. Wo andere Menschen durch uns, durch kleine Gesten Jesus sehen. Auch wenn sie nicht wissen, wer Jesus ist, aber sie werden merken, dass es etwas Besonderes ist. Bitten verbindet. Paulus wechselt gegen Ende des Textes zur Fürbitte. Während ihn das Danken in Vers 1 noch mit Gott verbindet und diese Beziehung stärkt, wird die Fürbitte nun zur Verbindung mit den Philippern. Paulus bittet für seine Philipper und bleibt damit mit ihnen in Verbindung. Dieses Beten für andere Menschen bleibt nicht folgenlos. Nicht nur, dass das Gebetsanliegen, an das wir an Gott richten, nicht ungehört bleibt, auch wir nehmen diese Menschen in unser Herz. Wir lassen sie ganz nah an uns heran. Darum wollen wir für sie auch beten, weil sie uns am Herz liegen. Und es baut sich eine innige Beziehung auf, die von Gottes Liebe getragen ist. Wenn Sie durch Ihren Ort, durch Ihre Stadt laufen, beten Sie doch mal für die, die Ihnen entgegenkommen. Sie werden Ihre Stadt und die Menschen mit anderen Augen sehen. Segnen Sie die Menschen, die an Ihnen vorbeilaufen. Und nehmen Sie mal wahr, was das mit Ihnen macht. Die Leute, die Sie normalerweise vielleicht nicht anschauen würden, Leute, mit denen Sie im Streit liegen, kurzes Gebet im Stillen, ein kurzes Segenswort und achten Sie bei sich mal drauf, was passiert. Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Ähnlich ging es mir. Ich war vor einigen Jahren noch sehr engagiert im evangelischen Arbeitskreis der CDU und da habe ich einen Mann kennengelernt, und seine Anwesenheit und seine Gespräche haben mir immer gut getan. Ich musste dann mein Engagement beenden, weil ich ja Theologie studiert habe. Aber immer wenn ich auf Freizeiten gefahren bin, habe ich ihn gefragt, ob er für uns betet, und habe ihn in meinen E-Mail-Gebetsverteiler aufgenommen. Er war ein lebendiger Christ und hat für unsere Freizeit gebetet. Ich habe mich dann mal bei ihm bedankt nach einer Freizeit und habe gesagt, vielen Dank, dass du für uns betest. Und dann sagte er, beziehungsweise er schrieb, gerne haben wir für dich und deine Freizeit gebetet und wir werden dies weiter tun. Meine Frau und ich beten seit langem für dich und werden auch weiterhin für dich beten. Ich wusste das nicht und als ich diese Zeilen las, war mir klar, woher diese tiefe, innige, vertraute Beziehung zu einem Mann kam, den ich 2 Jahre vorher noch nicht gekannt habe und den ich nur einmal monatlich für eine Stunde gesehen habe. Und ähnlich geht es mir selbst. Ich habe ein Patenkind in Marburg, das ist jetzt 4 Jahre alt. Und der Weg von Tübingen beziehungsweise jetzt von Crailsheim nach Marburg ist schon extrem weit und ich fahre nicht immer alle 2 Wochen hin, sondern alle 6, alle 8 oder alle 12 Wochen. Und seit mich sein Vater gefragt hat, ob ich sein Pate werden will, habe ich angefangen für ihn zu beten. Und seit unserer ersten Begegnung verbindet uns eine tiefe Nähe. Und es ist unglaublich, wie dieser kleine Kerl auf mich als ganz Fremden reagiert hat. Die Eltern waren fassungslos, wie vertraut er war, dass er immer, wenn ich da war, auf meinen Arm wollte, dass er kaum von meinem Schoß wollte, obwohl ich nichts gemacht habe. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es diese Fürbitte ist, die uns verbindet. Dass Gott diese Nähe zwischen uns schafft, weil wir füreinander beten. Und ebenso ist es bei Paulus auch. Er kann nicht groß helfen in Philippi, weil er im Gefängnis sitzt. Gut, er kann Predigten und Briefe schicken und er kann nichts tun, außer beten. Beten, das Wichtigste und Wertvollste, was er für die Philipper tun kann. Und dieses Beten schafft die Beziehung da, wo Hilfe wirklich am nötigsten ist. Und zwar da, dass die Philipper immer reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung. Es geht um die Neuschöpfung durch den Heiligen Geist, dass die Philipper immer wieder ausgerichtet sind auf Christus und ihre Erkenntnis und ihre Erfahrung schärfen können. Und die Erkenntnis meint hier, dass sie immer wieder neu entdecken können, was ist Gottes Wille, und die Erfahrung auf zwischenmenschlicher Ebene, was ist richtig, was ist falsch. Bei den Philippern ist eine Erkenntnis, eine Erfahrung vorhanden. Aber auch wir merken, dass wir daran nicht genug bekommen können. Immer wieder müssen wir fragen und fragen wir auch gerne, Gott, was ist dein Wille? Und was tut unseren Beziehungen gut? Was ist richtig? Was ist falsch? wachsen an Erkenntnis weg von unseren eigenen Eigensüchten hin zu Gott, hin zu dem, der wirklich Erkennen und Erfahrung schenken kann. Und es ist wichtig, dass wir auch Fürbitte halten für die Menschen, die uns wichtig sind und vor allem auch für Menschen, die in Positionen sind, die viel zu entscheiden haben. Und ich bin ganz eigennützig jetzt einmal und bitte für Fürbitte. In 10 Tagen geht die EKD-Synode los und ich bin dort mit dabei als Jugenddelegierter für die SMD. Und uns erwartet eine schwere Diskussion. Es geht um dieses Familienpapier der EKD, um die Frage, wie gut ist die Ehe noch und welche Lebensformen gibt es sonst noch? Und für uns Württemberger, auch für die Landessynodalen aus Württemberg, wird es eine sehr schwere Woche werden. Weil wir hinstehen müssen, um Dinge zu vertreten, die in anderen Gremien so nicht mehr aktuell sind. Ebenso Leute in Politik, die unsere Fürbitte brauchen. Fürbitte für die, die in Gremien sitzen und die etwas tun, die vielleicht selber gar nicht mehr die Kraft haben, auch selber noch zu beten. Und genau für diese Menschen ist es wichtig, dass wir beten. Dass wir für diese Menschen beten, weil wir wissen, dass die oft nicht beten können, aus Trauer, Verzweiflung oder weil sie so in Anfechtung auch stecken. Beten für die, die etwas zu tun und zu entscheiden haben. Für unsere Brüder und Schwestern einstehen im Gebet. Zum Letzten. Paulus bittet Gott um Erkenntnis und Erfahrung für die Philipper, damit sie lauter und unanstößig sind, dass sie rein sind, ungetrübt und aufrichtig, dass, wenn Jesus wiederkommt, dass sie keine Sünde in sich haben. Wir Menschen können uns noch so abmühen, wir können uns Regeln auferlegen und doch schaffen wir es nicht, aus diesen Regeln heraus lauter und unanstößig zu sein. Es ist allein die Gnade Gottes, die in uns dies wirkt, dass wir ein Leben leben zur Ehre Gottes. Ein Leben, an dem Gott sich erfreut und ein Leben, an dem andere uns richtig abspüren können, dass unser Herz für Jesus brennt. Da ist es wirklich wichtig, dass Gott in uns wirkt und dass er uns seine Liebe schenkt jeden Tag, gerade bei Menschen, die wir nicht mehr lieben können. Und ich gebe offen zu, dass es Menschen in meiner Umgebung gibt, da bin ich dankbar, dass der Herr Jesus sie lieb hat, weil ich habe sie nicht mehr so lieb. Und genau da nochmal in sich wirken lassen, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, das liebt, indem die Liebe von Christus durch uns durchfließt. In der vollen Erkenntnis, dass wir unvollkommen sind und in der vollen Erkenntnis, dass der uns angefangen hat, das gute Werk, dass der es auch vollenden wird. Beten schafft Beziehung und Gelassenheit. Beziehungen zu Menschen in unserem Umfeld, die wir vielleicht gar nicht groß kennen und trotzdem durch unser Gebet eine Nähe verspüren. Und Gelassenheit, weil Gott unsere Unvollkommenheit kennt, weil Gott darum weiß und weil er sein Werk vollendet. Und Gott hat in uns angefangen, sein gutes Werk, und er wird es vollenden. Und wenn wir für jemanden sagen, ich bete für dich, dann ist das nicht nur ein frommer Spruch, sondern dann ist das das Versprechen, dass wir Gott in den Ohren liegen für unser Gegenüber. Dass wir nicht aufhören, für unser Gegenüber zu beten und ihn in die Verantwortung Gottes stellen. All unsere Unvollkommenheit legen wir in unser Gebet und sind darin guter Zuversicht, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wenn das nicht tiefe Gelassenheit und tiefe Beziehungen schafft, was? Oder besser, wer dann? Ich will beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns kennst durch und durch und dass du unsere Unvollkommenheit kennst. Danke, dass du in uns angefangen hast, dein Werk, und dass du immer weiter an uns arbeitest. Schenk du uns Erkenntnis und Erfahrung zu urteilen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Schenke du uns Liebe im Umgang mit Menschen, die uns schwerfallen. Schenke du uns Liebe für uns selbst. Und danke, dass du in uns gewirkt hast, so ein großes Werk. Und ich bitte dich für alle Menschen, die nach echter Liebe suchen, die sich sehnen nach tiefer Gemeinschaft. Berühre du sie, sprich du sie an, schenk du Begegnungen mit ihnen, dass wir sie treffen und ihnen etwas zeigen können von deiner Liebe und deiner tiefen Gemeinschaft. Und der Herr, der segne uns in diesem, was wir tun. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst. Amen.
Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Auch, dass sie heute gekommen sind, ist sein Geschenk für uns. Und wir wollen das in diesen Dank münden lassen. Und von der Nummer 70 zum Schluss diesen Dank unserem himmlischen Vater bringen, auch für alles, was wir heute gehört haben, dass wir ins Gebet mit ihm bringen dürfen. Und ich dachte, wir singen die erste Strophe und die letzten beiden. Strophe 1, 4 und 5 vom Lied Nummer 70. Ja, ich bin so bewegt von allem, was wir heute gehört haben, dass ich gar nicht viel dazu sagen möchte und Ihnen und mir auch wünsche für die neue Woche, dass Jesus selber Sie erinnert an den einen oder anderen Satz und vor allen Dingen daran, dass wir unsere Situationen im Gebet mit ihm in Zuversicht, dass er es vollendet, in Verbindung bringen. Danken möchten wir auch, was Gott vor vielen Jahren begonnen hat, bei uns in Kirchheim Teck. Die meisten von Ihnen wissen ja, dass von Anfang an das Diakonische bei uns einen Schwerpunkt hatte, auch in der Krankenhausarbeit. Und ich weiß jetzt aber gar nicht, vor wie vielen Jahren, das war nämlich der Tradition, jeder neuen Gruppe einen Namen zu geben. Also die vorherige Klasse hatte diese Aufgabe. Und jetzt, nach vielen Jahren, haben sich einige der Gruppe der Sputniks, also ich weiß nicht, warum dieser Name gewählt wurde, aber auf jeden Fall der Sputniks heute jetzt an diesem Wochenende hier sind. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, vor wie vielen Jahren das war?
Wir haben 1950
Also Sputnik heißt Weggefährte. Das ist jetzt echt gut. Das hilft mir jetzt. Ich wiederhole, dass es jeder versteht. Sie haben vor 40 Jahren Examen gemacht und das jetzt gefeiert. Da feiert man auch nicht nur ein bestandenes Examen, sondern auch die Weggemeinschaft untereinander und vor allen Dingen die Weggemeinschaft mit Gott, der auch durch diese letzten 40 Jahre jeden Tag getragen hat. Und mit dieser Treue Gottes dürfen wir ja auch in die neue Woche gehen. Ich möchte noch sagen, dass Schulferien sind und dass das bedeutet, dass der Mittwoch-Bibelgesprächskreis im Sonnenberg in dieser Woche nicht stattfindet, erst wieder danach. Aber natürlich muss es nicht ausfallen, dass jeder seine Bibel liest und darin Gott begegnet. Eine gesegnete Woche Ihnen und einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.